Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
So, liebe Leute, wir starten in die nächste Sendung. Hallo und herzlich willkommen bei Kreisab Episode. Ich schaue gerade nochmal nach 448 und es war ein wildes Wochenende in Köln. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall so festhalten. Der neue Pokalsieger heißt Füchse Berlin, ist der Nachfolger des THW Kiel und hat sich aus meiner Sicht verdientermaßen den Titel gesichert in einem Finale, das so sehr überraschend zustande kam gegen den Bergischen HC. Und der Außenseiter des Wochenendes spielt dann wahrscheinlich in der kommenden Saison zum ersten Mal in der Vereinshistorie international. Das werden wir natürlich alles genau unter die Lupe nehmen. Wir sprechen auch über die anderen Clubs. Das ist ja logisch. Also wir sprechen nicht nur über die, die im Finale standen. Wir wollen ein bisschen allgemeiner auf das Wochenende schauen. Es war ja gut was los und es war auch gut was geboten, unter anderem mit einem neuen Glasboden. Auch das sicherlich sehr, sehr interessant. Aber es gibt so viele Dinge, über die ich jetzt diskutieren werde in den kommenden 3 bis 4 Stunden. Er weiß es nur noch nicht. Mit Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom.
3 bis 4 Stunden, ja, hi.
Ja, ich hoffe, du freust dich, hast dir Zeit genommen, hast extra frei heute, ist doch super.
Ja, ich habe extra für Kreisab frei genommen. Genau, deswegen ist das kein Problem.
Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Tja, wo fangen wir an? Fangen wir mal an mit deiner Erwartungshaltung an das Fallende vor. Ich weiß ja, dass du im Vorfeld irgendwie dann doch ein bisschen damit geliebäugelt hast, dass der BHC vielleicht gegen den SC Magdeburg eine Überraschung schaffen könnte. Das war ja so, also kannst du ruhig zugeben.
Ja, das war so, aber es war natürlich eher so der Wunschvater des Gedankens. Denn es ist ja bekannt, dass du bist ja Mr. Prognose und ich bin derjenige, der sagt, das muss immer erst gespielt werden. Und die Karte habe ich letztendlich auch beim SC Magdeburg auf den Tisch gelegt. Das ist halt Sport, es muss immer erstmal gespielt werden und am Ende hat man gesehen, es hat sich mal wieder bewahrheitet, alle Prognosen waren falsch. In dem Fall würde ich sagen, ja wirklich, also ausnahmslos alle von Experten, die ich so gesehen habe, also jeder hat das Finale Füchse Berlin gegen SC Magdeburg getippt und am Ende hat es der BHC dann gerockt und ja, ist schön, ne? Dafür macht man das ja auch und dafür machen wir ja auch unseren Job, ne? Also ich finde, das ist ja das, was dann irgendwie Spaß macht. Ne? Wenn es immer so ausgehen würde, wie man denkt oder wie zu erwarten ist, dann wäre es langweilig.
Ich sag mal so, ich hau deswegen gerne Prognosen raus, damit man darüber diskutieren kann. Das macht ja auch Spaß. Also wenn man immer nur sagt, man muss abwarten, was passiert und es muss erstmal gespielt werden, haben wir ja gar keine Diskussionsgrundlage. Aber lass uns mal der Reihe nachgehen. Es gab ja vorher ein anderes Halbfinale, das zwischen den Füchsen Berlin und dem TBV Lemgo-Lippe. Da war es ja so, dass viele Experten gesagt haben, wenn es eine Überraschung gibt an diesem Wochenende, dann ist es die Überraschung, Lemgo schlägt die Füchse. Auch wenn Lukas Hutecek, der Spielmacher der Lemgoer, stark angeschlagen in das Wochenende gegangen ist, hat seit einiger Zeit große Probleme mit seinem Rücken und es sah auch teilweise ein bisschen holprig aus. Aber wenn man jetzt mal überlegt, Lemgo spielt eine sehr, sehr starke Saison, allerdings ist gerade zu erkennen, dass sie nicht mehr in der Form sind, ich sage mal von Ende vergangenen Jahres, wo sie im Prinzip kaum zu schlagen waren, wo sie auch Spitzenmannschaften regelmäßig geschlagen haben. Das ging ihnen zuletzt ein bisschen verloren auch und deswegen war ich dann doch nicht so von Lemgo überzeugt vor der Partie. Wie ging es dir?
Ja, ganz ähnlich, muss ich sagen. Also ich habe schon mit den Füchsen Berlin gerechnet, dachte aber auch, dass das jetzt keine klare Angelegenheit würde. Und letztendlich ist das Spiel ja tatsächlich ungefähr so gelaufen. Die Füchse waren halt besser und man dachte, die werden das ins Ziel kriegen. Dann kam Lemgo aber auch ja typisch für sie nochmal auf und haben es halt nochmal spannend gemacht. Das ist ja sehr Lemgo-like. Die ziehen ja eigentlich ihr Ding bis zum Schluss durch und kommen meistens nochmal zurück in Spielen, wo man dann auch denkt, es passiert nicht unbedingt. Und so war es ja hier auch. Also sie hatten, weiß ich jetzt nicht wie oft, aber ein paar Mal in der Phase, weiß ich nicht, letzte 10, 8, 5 Minuten oder sowas, hatten die ein paar Mal den Ball zum Ausgleich in der Hand und haben ihn genau dann nicht im Tor untergebracht. Und dann hätte ich es gerne gesehen. Also wenn der Ausgleich fällt, wie Berlin dann drauf reagiert. Also so war es halt so, es ging dann halt so irgendwie so Holterdiepolter, so typisch Füchse Berlin dann auch. Wenn Lemgo dann getroffen hat zu einem Anschluss oder auf zwei ran oder sowas, dann hat Berlin dann ganz schnell wieder die Antwort gegeben. Das war dann Höllentempo auf die letzten Minuten. Aber es ist halt nie der Ausgleich gefallen. Und das wäre cool gewesen. Also vielleicht hätten wir auch da schon dann eine Verlängerung gesehen.
Ja, der Meinung bin ich auch. Das Momentum schien zu kippen und dann gab es einmal, glaube ich, einen Schlagwurf von Lukas Hutecek, ein bisschen unvorbereitet, ein bisschen untypisch auch für ihn, weil er jemand ist, der normalerweise sehr, sehr geduldig die Dinge ausspielt und dann auch lenkt als Spieler auf Rückraummitte. Und einmal, glaube ich, einen Lattenwurf von Nils Verstein, der nicht so eine ganz gute Quote hatte in diesem Halbfinale. Das hat sie auch ein bisschen gekostet. Und interessanterweise saß ich neben einem Kollegen aus Österreich und der hat früher als Torhüter gespielt und dann haben wir auch drüber diskutiert. Florian Kehrmann hat sich dann erst zur Pause entschieden, Konstantin Möstl aus dem Tor zu nehmen und durch Uwe Kastelitz zu ersetzen und das kam vielleicht auch einen Tacken zu spät. Also auch da auf der Torhüterposition klarer Vorteil für die Füchse Berlin, weil der Milo Saveljev tatsächlich ein bombastisch gutes Spiel gemacht hat. Aber mein Gefühl war, das ganze Spiel über hinweg, Lemgo hat es eher verloren, als es die Füchse gewonnen haben. Oder sehe ich das zu kritisch, wenn ich jetzt die Füchse-Perspektive einnehme?
Ja, weiß nicht, vielleicht ist es zu kritisch. Also ich finde, man kann sagen, die Füchse haben in der Abwehr jetzt dann nicht den Zugriff gehabt, den sie sich wünschen. Das finde ich, kann man sagen. Aber im Angriff haben sie halt immer die Lösungen gefunden, immer die Antworten dann auch gehabt. Von daher, da gehörte schon ein bisschen was dazu, die Füchse dazu besiegen. Das war jetzt kein katastrophales Spiel von denen oder sowas. Und ich würde doch jetzt nicht sagen, dass Lemgo das in irgendeiner Form so verdaddelt hätte. Man weiß es ja nicht. Die Phase kurz vor Schluss, wo man denkt, das Momentum kippt. Was passiert dann, wenn der Ausgleich fällt? Es muss ja dann auch nicht kippen. Es wäre halt nur sehr interessant gewesen. Also die beiden Aktionen, die du gerade beschreibst, die erinnern mich auch an diesen Schlagwurf. Das wäre, glaube ich, auch zum Ausgleich gewesen vom Hutecek. Wenn das Ding reinfällt, ich hätte es halt gerne einfach erlebt, so als neutraler Zuschauer, was dann eben passiert. Also irgendwie dadurch ist das Spiel so incomplete. Aber letztendlich, das wird ja jeder Berliner natürlich anders sehen. Er wünscht sich natürlich keinen Ausgleich.
Was man sagen kann ist, also mindestens 3/4 der Leute in der Halle waren für den TBV Lemgo Lippe. Das fand ich schon sehr erstaunlich in dieser Menge. Also hätte ich so extrem nicht erwartet.
Ja, hast du das so wahrgenommen? Ja, also klar, es war ein bisschen lauter für Lemgo, aber Lemgo ist halt der Außenseiter, genauso wie es der BRC halt dann später gegen Magdeburg war. Und naja, dass der SC Magdeburg zu dem Zeitpunkt ja noch dachte, wahrscheinlich werden wir das Finale erreichen und dann spielen wir halt lieber gegen Lemgo. Das ist ja auch logisch. Von daher würden sich die Magdeburger Fans sicher freuen, wenn Lemgo gewinnt. Also die Fans haben sie schon mal. Und ich glaube, so das Publikum, was es dann nicht so richtig interessiert, also aus persönlichen Gründen interessiert, welcher Verein da weiterkommt, das geht ja immer mehr so mit dem Außenseiter bei so einem Turnier dann. Das war so mein Gefühl des Wochenendes auch. Und von daher, ich habe es auch nicht als so extrem wahrgenommen wie du jetzt, aber wenn es so war.
Ja, jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung. Also du hast es ein bisschen anders empfunden, aber für mich war es schon relativ eindeutig. Dann lass uns mal darüber sprechen, was in diesem zweiten Halbfinale passiert ist. Wir haben eben schon über deine Erwartungshaltung gesprochen und wir müssen auch nicht darüber reden, dass der BHC natürlich als krasser Außenseiter in diese Begegnung gegangen ist. Es gab aber auch zuletzt ein Ligaspiel der beiden Mannschaften, was der BHC nur mit 2 Treffern Unterschied verloren hat. Das ist ja auch schon ein kleiner Fingerzeig gewesen, was da jetzt vielleicht passieren könnte. Oder sehe ich das falsch?
Na, ein Stück weit schon. Also man hat halt das genau einen Monat her, ziemlich genau auf den Tag einen Monat her, dieses Spiel. Und es war ein Spiel, in dem der BRC sehr, sehr lange auf Augenhöhe geblieben ist und du halt auch die ganze Zeit dachtest, na, wann kommt denn jetzt Magdeburg und macht ernst oder sowas, so vom Gefühl her. Das Spiel lief die ganze Zeit, es war ein gutes Spiel, auch ein defensiv sehr, sehr gutes Spiel, genauso wie es dann ja auch beim Final Four letztendlich gekommen ist. Und dann hat der BRC es auf die letzten, ich weiß nicht mehr exakt, aber 3-4 Minuten hat der BRC es dann aus der Hand gegeben und dann war es am Ende auch einfach, in Anführungszeichen, nur eine weitere Niederlage gegen den SC Magdeburg. Man war zufrieden beim BRC mit dem Auftritt. Die Zuschauer konnten einigermaßen zufrieden die Halle verlassen, aber letztlich ist es halt die erwartete Niederlage gegen den SC Magdeburg. Damit es ja richtig aufregend ist, muss man ja dann einen Punkt mitnehmen oder sowas. Und das hat man eben nicht geschafft, diesen ganz großen Moment. Aber es war ein Spiel, in dem man doch mit der Erkenntnis nach Hause gehen kann, naja, so weit weg sind wir jetzt nicht. Und dann gucken wir halt mal, wie das dann eben beim Final Four dann eben läuft, wenn wir uns da wiedersehen. Also ich glaube schon, dass das irgendwie in den Köpfen schon drin war, also zumindest beim BRC, dass man dann wusste, wenn wir hier alles auf die Platte kriegen, was wir haben, dann werden wir auch in der Lanxess Arena ein enges Spiel liefern können.
So war es dann ja auch. Und Magdeburg hat sehr, sehr selten geführt in diesem Spiel. Ich habe dann irgendwann so ein bisschen provokant zu einem Kollegen neben mir gesagt, ja, pass mal auf, das war jetzt die letzte Führung des BHC in diesem Spiel. Magdeburg hat dann irgendwie ausgeglichen und dann habe ich gedacht, komm, die klauen vielleicht einen Ball oder Hernandez hält einen und dann laufen sie einen Tempo-Gegenstoß und dann geht's los. Aber der BHC hat über dann die gesamten 70 Minuten eine Sache extrem gut gemacht. Sie sind also wirklich fantastisch in diese Zweikämpfe gekommen, in diese 1-gegen-1-Situationen und haben hart, aber fair diese Zweikämpfe oft für sich entschieden und dadurch war das Magdeburger Spiel kaputt.
Ja, absolut. Also in der Deckung war das ein noch besserer BRC als in diesem Ligaspiel gegen Magdeburg und es ist ja auch in der Liga so, dass sich der BRC über die Abwehr definiert. Das funktioniert manchmal sehr gut, aber es gibt natürlich auch Tage, wo das auch nicht so gut funktioniert. Jetzt war das einfach exakt diese DNA, könnte man sagen. Man wirft defensiv alles rein. Es funktioniert defensiv halt unheimlich viel. Immer wieder kriegt man es halt hin, dass Magdeburg halt den Ball nicht weiterspielen kann, dass sie gestoppt werden und so weiter. Und dann kommen speziell in der zweiten Halbzeit ja auch noch Torhüterparaden dann dazu. Und weil man dann hinten so ein gutes Gefühl hat, funktionieren dann eben auch vorne eben so ein paar Sachen, die ja dann eben auch nicht immer so leicht von der Hand gehen. Das war ja jetzt natürlich vorne keine absolute Fabelleistung. Ich meine, das ist ja auch klar, es stand ja nach 60 Minuten unentschieden, 22-22. Aber das sieht man ja mal, also welches Handballspiel geht nach 60 Minuten noch unter 25 Toren aus für eine Mannschaft. Das ist ja schon relativ selten. Hier haben beide halt 22 Tore, nur jeweils 11 pro Halbzeit. Also eine echte Defensivschlacht. Und es war genau das, was man halt brauchte. Und vor allem hatte man halt die Halle zu dem Zeitpunkt voll hinter sich. In der ersten Halbzeit habe ich das noch nicht so extrem empfunden, aber je länger dieses Spiel dauerte, desto mehr war es so, dass bis auf die Magdeburger Fans doch alle wollten, dass der BRC hier die Überraschung schafft.
Ja, da war unsere Empfindung diesmal die gleiche. Also das habe ich auch so wahrgenommen. Wir saßen natürlich auch direkt auf der Medientribüne neben dem BHC-Block. Das heißt, man nimmt das nochmal alles ganz anders wahr. Ich fand die Stimmung aber sensationell. Man hat auch gemerkt, dass die das richtig leben, dass das für die was Großes ist. Zum ersten Mal in Köln dann. In Hamburg waren sie ja vor 10 Jahren schon mit dabei. Dieses Event so zu erleben und natürlich auch zu wissen, okay, die Füchse haben das Finale schon erreicht. Wenn wir jetzt ins Finale kommen, dann spielen wir eventuell im Europapokal. Zum ersten Mal überhaupt, darüber sprechen wir natürlich gleich noch. Aber da kamen dann auch so ein paar Aktionen. Ich erinnere mich an ein Tor von Wasilewski, nachdem Aaron Sesing den Ball bei einem Freiwurf auf die komplett andere Seite gespielt hat. Es war noch ein letzter Pass angezeigt, der BRC musste abschließen. Also das sind halt auch so Aktionen, da muss ich sagen, Hut ab, das haben sie echt richtig, richtig gut gemacht.
Ja, ja, also das Tor, das war schon in der Verlängerung, was du gerade beschreibst. Das musst du natürlich dann auch erstmal spielen. Aber es gab auch schon vorher einen Freiwurftrick. Ich glaube auch, dass es da schon der letzte Pass war, wo Finn Hangstein überraschend abschließt und Magdeburg überhaupt nicht damit rechnet. Da hat man auch natürlich so ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Und wenn dann diese ganzen Trickkisten-Sachen auch noch funktionieren, dann fühlt sich das natürlich auch nochmal besser an. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass irgendjemand, also weder auf dem Feld noch im Publikum, sich wirklich darüber Gedanken gemacht hat, dass man vielleicht mit einem Sieg europäisch spielen könnte. Ich glaube, es ging zuallererst mal um diesen Moment Final Four. Wir haben hier die Chance, das Finale zu erreichen, dass wir die absolute Sensation, wir haben die Chance, Magdeburg zu schlagen und überhaupt diesen Sieg mitzunehmen, in dem Moment ja noch, es ist ja Konjunktiv, wäre ja die Story überhaupt. Also es wäre die absolute Sensation. Und ich glaube, dass sowas eher in den Köpfen der Leute war, jetzt nicht irgendwie perspektivisch, was bedeutet das für den BHC, sondern es ging einfach um diesen großen Moment auf der größten Bühne, das kann man sagen, es ist eigentlich die größte Handballbühne, die es gibt, die Kölner Lanxess Arena. Dieses Turnier ist die größte nationale Bühne und da dann zu performen, da ist man ja als BRC eigentlich nie dabei und in dem Moment hat man die Hauptrolle und gewinnt. Also das ist halt ja einfach fantastisch.
Ja, man merkt richtig, dass du auch völlig begeistert warst von diesem Spiel und wir kommen ja beide aus Solingen, aber ich sag mal so, also ich habe keine, weder eine positive noch negative Emotion in Richtung Bergischer HC. Ich freue mich natürlich, ja, weil es da nicht so weit weg ist, wenn die in der ersten Liga spielen, wenn sie sich auch in der ersten Liga etablieren vielleicht, eventuell, weiß man es ja nicht, in den kommenden Jahren. Es wird auf jeden Fall schwierig, auch der Klassenerhalt ist ja noch keine sichere Nummer. Aber ich habe dieses Spiel einfach nur genossen, weil es unglaublich intensiv war. Ich mag halt solche Spiele. Ich muss nicht immer diese Spiele haben, wo es 40 zu 35 ausgeht. Ist ja auch bekannt, habe ich hier schon oft genug gesagt. Und deswegen fand ich super, dass das so intensiv war, dass beide Mannschaften halt herausragend gut Abwehr gespielt haben. Jetzt kann man sagen, okay, das war für den SC Magdeburg ein bisschen einfacher, weil die Qualität natürlich beim BHC im Kader nicht ganz so hoch ist. Aber trotzdem war es ultra intensiv. Das ist nicht immer ein Qualitätsmerkmal, wenn es spannend ist. Aber in dem Fall war es auf seine Art und Weise ein Qualitätsmerkmal. Und wir haben ja trotzdem tolle Aktionen gesehen. Also der BHC hat es auch spielerisch gelöst an der einen oder anderen Stelle. Dann ging es halt am Ende ins 7-Meter-Werfen. Und da hatte ich schon das Gefühl, okay, da kann der BHC nicht verlieren. Der Druck ist komplett beim Favoriten, beim SC Magdeburg, weil alle ja vorher erwartet haben, dass die ins Finale kommen. Und jeder denkt jetzt, ja okay, das werden sie schon irgendwie noch wuppen. Sie sind irgendwie dem Tod nochmal von der Klippe gesprungen, ja, weil sie haben sich ins 7-Meter-Werfen gerettet und dann machen sie das noch. Aber sie hatten ja schon in der regulären Spielzeit plus Verlängerung 3, glaube ich, 7 Meter liegen lassen. Und dann kamen nochmal 3 dazu. Also am Ende war es dann gar nicht überraschend, dass der BHC das 7-Meter-Werfen für sich entschieden hat.
Ja, das habe ich jetzt ein bisschen anders wahrgenommen. So tatsächlich, wie du sagst, am Ende der 70 Minuten, also am Ende der Verlängerung, da war der BHC ja 2 vor und hatte so gesehen ja die Trümpfe in der Hand, das Spiel vor dem 7-Meter-Werfen halt einzutüten und schafft es eben nicht durch 2 7-Meter, die ja dann letztendlich auch, glaube ich, okay waren. Also der eine wurde ja sogar mit Videobeweis dann eben entschieden, wo man dann ja zähneknirschend sagen musste, na gut, nur aber er stand halt mit dem Fuß da im Kreis, dann gibt man halt den 7 Meter. Alles gut, dann hat Magdeburg das halt noch ausgeglichen. Aber es war dann ja wirklich, in meinem Kopf war es dann so irgendwie so typisch. Der BLC hatte ja zwischendurch natürlich nochmal den Ball und da hat Magdeburg es gut verteidigt. Dann musste, ich glaube, Johannes Wasilewski war es, so einen Notwurf dann machen, den da auch gehalten wurde. Also die letzten 90 Sekunden oder was es eben war, die hätten halt aus BRC-Sicht einfach auch schon besser funktionieren können. Und dann denkst du, nein, jetzt läuft es dann in dieser Sekunde dann doch wieder für Magdeburg. Und also mein Gefühl war schon, dass du was zu verlieren hast. Also war ja dann dieses Momentum, wir retten uns in 7-Meter-Werfen, das sprach ja für Magdeburg. Und als BRC hast du ja dann, also als Spieler ja auch, dann dieses Gefühl, ah, wir waren jetzt so nah dran, jetzt müssen wir hier die 7 Meter werfen. Ich glaube, das spielt dann schon eine Rolle. Und natürlich hast du dann was zu verlieren, weil dann nach 70 Minuten, nach so einer Schlacht, gehst du in dieses 7 Meter werfen rein. Wenn du verlierst, dann sagt jeder, der BRC hat ein geiles Halbfinale geliefert. Es war überragend. Natürlich wird man weiterhin irgendwie Thema sein. Aber man hätte es halt nicht gewonnen gehabt. Also damit es wirklich eine große Nummer ist, musst du es ja gewinnen. Und von daher glaube ich schon, dass das in dem Moment schon irgendwie auf dem Spiel stand und man auch nicht das Gefühl hatte, das wird schon irgendwie reichen gegen Magdeburg, selbst wenn Magdeburg jetzt gerade Probleme hatte, 7 Meter zu schmeißen. Es waren sogar, ich meine, in regulärer Spielzeit, also plus Verlängerung aus dem Spiel raus sozusagen, waren es, glaube ich, 6 von 10 7-Metern nur drin. Und dann hatte Magdeburg ja auch noch den Vorteil bei den 7 Metern. Also die ersten 4 waren drin, jeweils 2 pro Team. Dann hat Ela Morante Maldonado vergeben. Unmittelbar danach hat Christopher Rudek gehalten. Jetzt fällt mir gar nicht mehr ein, gegen wen es war. Hornkarte getroffen. Ah, ja, kannst du mir vielleicht gleich sagen. Und dann im Anschluss hat Finn Hangenstein vergeben. Also er hat den Ball an den Pfosten geworfen und Magdeburg wirft auch direkt an den Pfosten. Ja, diese beiden Momente, da war ja Magdeburg dann quasi in dem Moment gefühlt vorne und kann es aber nicht für sich nutzen. Tja, und dann trifft Lukas Becher, Magnus Saugstrup gleicht es aus. Dann waren 5, 7 Meter erledigt. Die Reihenfolge dreht sich dann automatisch.
Matthias Musche scheitert an Rudek und Noah Bayer hat den Matchball und haut das Ding rein. Das war natürlich ein unglaublicher Moment aus Sicht des Lokalsportjournalisten, dann ja auch, der ich ja bin, das zu erleben und das dann auch so aufzuschreiben. Das will man ja dann auch. Also das ist ja klar, dass man dann in dem Moment, also für den Verein ist, ist ja aus meiner Sicht dann logisch. Und ich war schon gerührt von dem Moment.
Ja, das ist auch auf jeden Fall nachvollziehbar. Ich meine, du begleitest diesen Verein jetzt im Prinzip, seit es ihn gibt. Das muss man ja auch mal sagen. Also dieser Verein wurde ja erst 2006 gegründet aus einer Fusion der SG Solingen und des LTV Wuppertal. Und wenn man im Prinzip von Beginn an dabei ist, hat man ja auch alles mitgemacht. Und wenn man mal überlegt, vergangene Saison haben die noch gegen Dessau und Coburg gespielt und jetzt spielen sie vielleicht in der kommenden Saison im Europapokal, dann ist das natürlich was ganz Besonderes. Also wenn wir jetzt nochmal überlegen, übrigens, der verworfene 7 Meter, den du angesprochen hast, war meines Erachtens der von Manuel Zehnder. Nicht zu verwechseln mit Samuel Zehnder. Über dessen 7 Meter im Spiel um Platz 3 werden wir gleich natürlich auch noch kurz sprechen. Aber was mir aufgefallen ist, dass dieses 7-Meter-Werfen natürlich dann auch, ja, selbst bei den erfahrensten Spielern irgendwie die Nerven flattern lässt. Nur bei allem, nicht bei Noah Bayer. Also was der abgerissen hat in dem Spiel und was er auch an Emotionen reingebracht hat in diese Partie, das hat vielleicht dann auch nochmal einen Unterschied gemacht. Also der war ja heiß wie Frittenfett.
Ja, wobei, da gab es ja einige, ne? Also heiß wie Frittenfett, das haben sie alle ausgestrahlt. Guck dir Johannes Wasilewski an, also da habe ich Stimmen bekommen, die gesagt haben, der hat gekämpft wie ein Tier und das war immer doch anzusehen. Ne? Ja, also ich würde sagen, das kann man schon fast für die ganze Mannschaft so durchgehen lassen. Also diese Optik, dem einen sieht man es mehr, dem anderen weniger, aber Noah Bayer gehört eben auch immer zu denen, die emotional was mitbringen. Es ist eigentlich ein sehr ruhiger, in sich gekehrter Typ, aber auf dem Spielfeld, da ist er schon einer von denen, die das Team mitreißen. Aber davon gibt es halt ein paar. Hier war es dann eben auch nur Bayer und klar, dem läuft halt Eis durch die Venen. Also, dass er da am Ende das Ding reinmacht, also er wusste ja auch von dem Moment, er weiß ja, wenn ich jetzt treffe, dann sind wir weiter. Und die Frage, das hat er mir auch gesagt, musste er dann ganz oft beantworten, was ihm da durch den Kopf gegangen ist, während er zur 7-Meter-Linie geht und er meinte, er hat wenig gedacht in dem Moment und einfach nur hau das Ding irgendwie rein. Und da waren noch ein paar Adjektive dazu, um das Ding zu beschreiben, die man nicht öffentlich aussprechen darf. Aber es ist halt so, also er ist auf jeden Fall gemacht für so einen Moment. Das hat er dann in dem Moment dann auch bewiesen. Und dann war es ja wirklich ein ekstatischer Jubel, wie man ihn dann auch selten sieht. Und das eben auch völlig zu Recht. Also auch wenn man guckt, wie Christopher Rudek sich dann freut. Also ich glaube, Rudi ist immer so ein lockerer Typ, immer für einen guten Spruch zu haben. Aber wenn ich mir das jetzt so, ich habe es mir dann hinterher auch nochmal in Ruhe nochmal angeguckt, die Aufzeichnung. Und mein Gefühl war, dass er tatsächlich auch sehr angefasst war von der Situation, dass ihm da auch so ein bisschen die Tränen gekommen sind. Er ist ja auch schon ganz, ganz lange dabei. Und das hat halt einfach gewirkt. Das war ein Moment, der richtig angefasst hat. Das war richtig, also Genugtuung ist das falsche Wort, aber es ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen, so ein Spiel zu gewinnen. Und ich habe ja nicht mal gespielt und ich habe das Gefühl, und wenn du dann da spielst, das muss ja noch viel heftiger sein.
Ja, auf jeden Fall. Du darfst ja auch nicht vergessen, da sind 20.000 Menschen um dich rum. Die kommen alle, um dich spielen zu sehen. Also vielleicht nicht dich persönlich, aber um das zu verfolgen, was da passiert, weil sie vielleicht mit dir fiebern, weil sie sich wünschen, dass der Gegner gewinnt, wie auch immer, oder weil sie einfach nur das Spiel und diesen tollen Sport genießen wollen. Aber das war auf jeden Fall ein sensationeller Moment und ich habe da ein unglaublich tolles Foto bekommen vom Kollegen Sebastian Bahr, ein richtig episches Foto, wie Noah Bayer an der Mittellinie steht, auf dem Sponsorenlogo und den Ball in der Hand hat und im Hintergrund sieht man Sergei Hernandez im Tor des SC Magdeburg, wie erwartet, dass er zur 7-Meter-Linie schreitet. Das beschreibt den Moment natürlich perfekt und ja, der Jubel war dann auch sehr speziell. Wir müssen der Reihe nachgehen. Und deswegen möchte ich zu sprechen kommen auf das, was nach dem Spiel noch passiert ist. Da hat nämlich Bennett Wiegert auf der Pressekonferenz gesagt, ja, das war ein absolut verdienter Sieg über die 70 Minuten 7-Meter-Werfen eingeschlossen. Und er würde auch nicht behaupten, dass ein 7-Meter-Werfen eine Lotterie sei, wenn man aktuell wüsste, welche Probleme der SC Magdeburg von der 7-Meter-Linie hat. Wenn man jetzt mal überlegt, auch im Spitzenspiel gegen die Füchse Berlin vor ein paar Wochen haben sie in der ersten Hälfte alleine 5 7-Meter verworfen. Also es ist immer super, wenn du in die Situation kommst, dir viele 7 Meter herauszuspielen. Wenn du dann aber natürlich eine Quote hast von gefühlten unter 50%, dann bringt es dir natürlich auch nichts. Aber das war schon sehr anerkannt, dass er das dann auch nicht kleingeredet hat, diesen Erfolg des Bergischen HC.
Ja, in der Tat, das war echt sportliche Größe. Das muss man schon sagen. Also ich sehe Bennett Wiegert auch manchmal kritisch, wie er sich an der Seitenlinie manchmal artikuliert, wie er versucht, auf Schiedsrichter einzuwirken und andere Dinge. Also sagen wir es einfach so, ich halte ihn für einen hervorragenden Trainer, aber er ist jetzt in meiner Perspektive, und ich sehe natürlich nicht jedes Magdeburg-Spiel, aber er ist das in meiner Perspektive jetzt auch, was das Verhalten betrifft, nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber ich finde, da hat er echt gezeigt, was für ein Sportsmann er ist. Das muss er auch erstmal machen. Das ist ja auch für ihn, beziehungsweise für seinen Verein, ist das eine ganz böse Niederlage. Und vielleicht ja auch ein Stück weit eine unangenehme Niederlage. Du willst ja nicht bei so einem Spiel gegen den krassen Außenseiter verlieren, wo dann ja gefühlt ganz Deutschland zuguckt, aber mal zumindest ganz Handball-Deutschland zuguckt. Und dann stellt er sich hin und sagt nichts jetzt über irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen, die es ja jetzt auch nicht gab oder so, ne? Aber ich meine nur ganz allgemein, redet nicht über sowas oder darüber, was für ein Unglück sein Team in irgendeinem Spot in dem Spiel hatte. Nein, also er hätte auch völlig zu Recht, finde ich, sagen können, ja, am Ende, da war dann das Glück auf BRC-Seite beim 7-Meter-Werfen, denn ich finde, egal wie viel du vorher vergeben hast oder so, am Ende ist es schon natürlich ein bisschen Nerven und so weiter, aber du brauchst auch Glück. Also du brauchst ja mindestens im 7-Meter-Werfen das Glück, kein Pech zu haben. Ja? Und von daher hätte er das ja schon auch so formulieren können, aber nein, er wollte da gar nichts wegnehmen vom BRC und hat das so geäußert. Das finde ich schon groß, ja.
Vielleicht bleiben wir aber kurz beim SC Magdeburg. Das war nämlich auch interessant. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es diese Pressekonferenz war oder die nach dem Spiel um Platz 3. Da ging es darum, dass der SC Magdeburg natürlich mit der Art, wie er Handball spielen lässt, in den vergangenen 10 Jahren, er ist jetzt mittlerweile seit über 10 Jahren Trainer des SC Magdeburg, auch echt eine lange Zeit, dass er den Handball schon verändert hat. Ja? Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen provokant Zwergenaufstand. Da haben viele am Anfang gesagt, was will der denn da? Das funktioniert doch überhaupt nicht. Mit kleinen Spielern kannst du nicht erfolgreich sein. Du wirst immer die Shooter brauchen. Jetzt hat er 2-mal die Champions League gewonnen. Jetzt wird er wahrscheinlich in dieser Saison zum, ich glaube, dann 3. Mal deutscher Meister und so weiter und so fort. Also er hat ein System etabliert, was auf dem höchsten Level sehr, sehr erfolgreich ist. Und jetzt gibt's aber eine Art Gegenentwurf. Also der BRC hat jetzt in 2 Spielen, einmal in Düsseldorf, wie gesagt, in einem Ligaspiel und jetzt in diesem Spiel am Samstag gezeigt, wie man den SC Magdeburg knacken kann. Und er hat halt auch gesagt, jedes System, egal wie erfolgreich es ist, hat irgendwann ein Gegensystem und da muss man sich weiterentwickeln. Und zuletzt, das möchte ich mal hier mit reinbringen, hat Justus Fischer gesagt, ja, ich gehe nicht zum SC Magdeburg, weil ich habe das Gefühl, die sind auf ihrem Peak. Die sind auf dem höchsten Level angekommen und jetzt kann es halt nicht mehr weiter nach oben gehen. Wie betrachtest du das als jemand, der von außen da drauf schaut und nicht ständig auf den SC Magdeburg blickt oder ständig auf die anderen Vereine, sondern eigentlich damit nicht so viel zu tun hat?
Ich habe das ja auch gehört, das hat er auf der Pressekonferenz tatsächlich gesagt, was du gerade beschreibst mit dem Gegensystem, und fand das schlau. Ich habe da in der Form jetzt noch nicht so drüber nachgedacht, aber am Ende des Tages ist es natürlich wirklich so. Man lässt sich was Neues einfallen und dann lassen sich andere Leute was einfallen, um das zu stoppen, oder lassen sich wieder was Neues einfallen, was vielleicht noch besser ist. Genau, es wird halt alles irgendwann dechiffriert, sagen wir es mal einfach so, und so entwickelt sich der Handballsport immer weiter. Ich glaube jetzt nicht, dass diese Art Handball zu spielen komplett verschwinden wird, aber es muss jetzt noch irgendwas dazukommen, was wir jetzt nicht wissen, beziehungsweise erstens bin ich kein Taktikfuchs in dem Sinn und zweitens kein Trainer, von daher werden andere Leute auf bessere Ideen kommen, als ich sie habe, aber oder hätte. Aber ich fand das dann auch sehr ehrlich und sehr auf das, wie nennt man das, auf das Metagame bezogen in dem Moment von ihm. Und das halt so kurz nach so einer Niederlage. Da war ja noch keine Stunde vergangen oder vielleicht war es eine Stunde her, aber man lebt ja noch unter den Eindrücken dieses Spiels. Und dann spricht er schon über sowas Abstraktes in dem Moment. Und natürlich auf Nachfrage war das auch, aber das stimmte. Und auch das, ne, ist halt ein Stück weit Erkenntnis. Also eigentlich sagt er ja, wir müssen uns was einfallen lassen. Wir müssen was ändern, um auf diesem Top-Level dann eben zu bleiben. Es ist ja nicht so, als wäre der SC Magdeburg jetzt nicht mehr auf Top-Level. Das war jetzt nicht sein Wochenende, da haben wir noch das Spiel um Platz 3 verloren. Aber du hast es ja schon gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die deutsche Meisterschaft sich noch nehmen lassen. Aber man hat jetzt schon gerade das Gefühl, oh, das wäre jetzt eine Überraschung, wenn sie die Champions League wieder gewinnen würden oder sowas. Da denkt man jetzt doch, naja, das werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es jetzt in so kurzer Zeit dann gelingt, da irgendein Element reinzubringen, um dann ja wieder doch die Fachwelt zu überraschen, wenn man dann plötzlich ganz schnell dann doch wieder an der Spitze steht und doch wieder eine Rolle spielt. Mal gucken, aber ich glaube, er meinte es dann doch eher langfristiger, perspektivischer, auf sich 2-3 Jahre. So klang es für mich mehr. Und das macht ja auch Sinn.
Muss man denn nicht dann, ich will nicht sagen, den Kader umwälzen, aber ich denke, das ist auch so eine interessante Frage. Er arbeitet jetzt mit seinem Kern an Spielern schon relativ lange zusammen. Es gab immer mal die ein oder andere Veränderung, ja, aber wenn man mal überlegt, sein Rückraum, das ist natürlich ein Spitzenrückraum. Also Felix Klar, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson, das gehört zur Creme de la Creme des internationalen Handballs. Und wenn wir in 20 Jahren sprechen über diese Mannschaft, dann werden wir sagen, das waren absolute Topstars, ja. Also sind sie natürlich auch, aber braucht es manchmal vielleicht eine Veränderung, die alle so ein bisschen überrascht, wo keiner mit rechnet, damit du so einen Twist reinbekommst, damit das Feuer wieder lodert und dann irgendwann brennt, weil die haben natürlich jetzt alles erreicht. Also was willst du mit dieser Mannschaft noch gewinnen? Sie haben jeden Titel gewonnen, jeden internationalen Titel. Ja gut, lassen wir den deutschen Supercup mal außen vor, jeden nationalen Titel. Also was wollen die noch erreichen?
Aber das würde man ja immer sagen können über eine Mannschaft, die sehr erfolgreich ist. Also das wäre ja kein Systemfehler. Dann wäre es ja irgendwie ein Sättigungseffekt und das wäre ja dann auch am Trainer oder läge am Trainer dafür zu sorgen, dass der eben nicht eintritt, dass man weiter hungrig bleibt, dass man daraus Motivation schöpft, den Champions League-Titel zu verteidigen, den Meistertitel zu verteidigen oder sowas. Ich meine, das ist ja auch was jetzt gar nicht so viele Vereine sich auf die Fahne schreiben können, das ist in letzter Zeit, dass sie 2-mal hintereinander deutscher Meister werden oder sogar 3-mal hintereinander deutscher Meister. Dann spricht man ja wirklich von irgendwie, wie nennt man das, eine goldene Ära, dann, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein schöner Begriff ein in dem Moment, aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube schon, dass man Motivation schaffen kann und ich glaube, wenn man ans Gewinnen gewohnt ist, dann möchte man das ja auch weiter tun. Da wird es eher um wirklich strukturelle Dinge gehen. Und natürlich, wenn man jetzt die Idee hätte, also mal völlig hypothetisch, wir müssen jetzt doch wieder gucken, dass wir aus dem Rückraum Leute haben, die aus 9 oder 10 Metern über die Abwehr schießen können, brauchen das wieder mehr. Es entwickelt sich wieder mehr so zu diesem klassischen THW Kiel-Handball, zumindest ein Stück weit dahin. Ja, dann bräuchte man natürlich auch entsprechendes Personal, um das eben zu tun. Ich glaube nur trotzdem, das wird in der Form nicht zurückkommen. Es wird schon weiterhin irgendwie zweikampfbetont und wuselig bleiben. Aber irgendwelche Nuancen werden sich wahrscheinlich ändern.
Davon gehe ich auch aus. Es gibt ja vereinzelte Tendenzen hin zu 4 Rückraumspielern. Das ist interessant. Ich kann mir vorstellen, dass sich Bennett Wiegert da auch schon extrem viele Gedanken gemacht hat. Und es wird ja auch den einen oder anderen neuen Spieler geben. So ist es nicht. Sie bekommen mit Ciradia nochmal einen Spieler zurück, der ja bereits das Magdeburger Trikot getragen hat, der in der Abwehr die Qualität nochmal ein bisschen anhebt. Also die Abwehr ist natürlich nach wie vor sehr, sehr gut. War sie ja gegen den BHC auch. Also das ist gar nicht der Punkt. Aber na gut, warten wir mal ab, was da beim SC Magdeburg noch so passiert. Ich bin mir relativ sicher, dass Bennett Wiegert schon einen Plan hat und sich vor allem auch sehr, sehr viele Gedanken macht. Und ja, ich weiß gar nicht, sollen wir über das Spiel um den 3. Platz noch groß reden? Wobei eine Szene, die müssen wir besprechen. Das war dieser 7 Meter von Samuel Zehnder. Der stand dann da an der 7-Meter-Linie und hat gewartet und gewartet und gewartet. Und hat dann noch ein bisschen gewartet. Und dann dachte er, na gut, passiert nichts. In dem Moment pfeifen die Schiedsrichter an, er macht Schritte zurück, es wird abgepfiffen, Ballbesitz Magdeburg. Schon kurios.
Richtig, auf jeden Fall kurios und vielleicht auch anders dann für die Schiedsrichter zu lösen. Ich kenne den Hintergrund jetzt nicht. Warum haben die Schiris denn überhaupt so lange gewartet? Gab es da irgendeinen Grund für?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Hab ich nicht mitbekommen, dass sie sich dazu geäußert hätten.
Ja, also das ist halt das Kuriose. Er steht da, wartet darauf, dass der Schiri pfeift und dann kann er den Ball reinkloppen und das passiert nicht. Dann fragst du dich ja, warum passiert das nicht? Also da müsste ja dann irgendwas gewesen sein. So, jetzt habe ich die Szene halt auch nur einmal gesehen jetzt bisher und keine Ahnung, ob es da jetzt dann irgendwas gab, warum man in dem Moment nicht anpfeifen konnte oder sowas. Aber ja, exakt. Und dann geht er da so komisch zurück und dann kommt der Pfiff und dann pfeifen sie halt, wie nennt sich das dann eigentlich? Da machst du halt eine Bewegung zu viel. Und das pfeifen sie dann ab. Ich glaube, das kann man dann einfach besser lösen. Da macht man einfach so einen Doppelpfiff und lässt halt nochmal ausführen, oder? Also das hätte ja, glaube ich, allen in dem Moment geholfen. Ja, also das fand ja Bennett Wiegert dann offensichtlich auch nicht fair, die Szene, nicht schön, die Szene, und hat dann ja die Auszeit genommen, um den Ball zurückzugeben. Das war, glaube ich, Spielstand 11-11. Muss man ja auch erstmal machen, also selbst in einem Spiel um Platz 3. Also es geht ja um was. Es ist ja kein Freundschaftsspiel. Man spielt ja zumindest dafür, dann eine Medaille nach Hause zu nehmen. Klar, für Magdeburg ist jetzt Bronze dann nichts Dolles. Lemgo hat sich aber sehr darüber gefreut, über die Bronzemedaille, mal so ganz nebenbei. Dann kann man nächstes Jahr mit dem dritten Platz direkt ins Achtelfinale gehen im DHB-Pokal. Magdeburg muss jetzt quasi eine Runde mehr spielen und die haben ja eh viel Belastung. Also selbst wenn das dann ein vermeintlich leichtes Spiel sein würde, hätte man sich ja das auch ersparen können. Das ist ja nicht so, dass es halt um gar nichts geht, will ich nur sagen. Und dann musst du das ja erstmal bringen, also den Ball dann da wieder zurückgeben. Keine Ahnung, ob er das in einem Champions-League-Finale in der Verlängerung tut. Ich unterstelle mal nicht. Ich würde es ihm auch nicht übel nehmen, das nicht zu tun. Dass er es jetzt hier macht, ist natürlich schon, ja, wie soll man das sagen? Also ein Stück weit idealistisch auch. Also es zeigt auch ein Stück weit Größe. Ich fand es also, wo ich ganz klar mitgehe, ist, die Größe in der Niederlage hat der SC Magdeburg beim BRC halt wirklich, wirklich gezeigt. Und auch nicht nur er, sondern auch insgesamt. Ich fand das Team und auch die Fans und so weiter, da war ja wirklich kein böses Blut da, in gar keiner Form. Muss man auch erstmal so machen. Und dann unterstreicht halt diese Szene irgendwie im Spiel um Platz 3, unterstreicht das auch noch so ein bisschen. Also Magdeburg hat, was sportliche Fairness betrifft, hier schon auch ein gutes Wochenende gehabt. Was sportlichen Erfolg betrifft, halt nicht.
Also ich habe große Zweifel, dass Bennett Wiegert in der Verlängerung diese Aktion durchführen würde, weil da hat er keine Auszeit. Und deswegen, es gibt ja keine zusätzliche. Ja. Aber egal. Ich finde auch, das war eine große Nummer. Er hat dann auch nochmal gesagt, bitte nicht zu viel draus machen, wollen wir an der Stelle auch nicht tun. Aber wir mussten es natürlich auf jeden Fall thematisieren, weil ja auch die Nummer mit dem Videobeweis eine große war an diesem Wochenende. Es gab natürlich viel mehr Kameras als sonst. Ja, es wurde pompös aufgezogen und so weiter mit dem Glasboden und allem Pipapo. Das bedeutet natürlich auch bessere Kameraperspektiven bei der Bewertung bei einem Videobeweis. Und man hat ja schon den Eindruck, dass sich die Schiedsrichter teilweise, ich will nicht sagen, dahinter verstecken, aber wenn sie irgendwie Zweifel haben, naja, dann gehen sie halt an den Monitor und schauen sich das Ganze nochmal an. Ich möchte mal hier etwas zitieren, was ich gelesen habe, und zwar: Der Strafwurf für den SC Magdeburg am Ende der Verlängerung des Halbfinals war regelkonform, und trotzdem habe ich persönlich ein Problem damit, dass in diesem Moment die Schiedsrichter nicht auf dem Feld entschieden haben, sondern zum Monitor gegangen sind. Das war eine klassische Spielsituation, in der ein Angreifer den Durchbruch versucht, die Abwehrspieler die Lücke versuchen zu schließen und die Schiedsrichter entscheiden müssen, wer zuerst in der Position war und ob ein Vergehen, wie zum Beispiel ein Kreiseintritt eines Abwehrspielers, vorlag. Diese Situation gibt es in einem Spiel typischerweise 10 bis 15 Mal und die Schiedsrichter sollten über 60 bzw. hier 70 Minuten eine klare, nachvollziehbare Linie anlegen, wie sie das beurteilen. Warum geht das in der letzten Spielszene nicht? Was denkst du?
Also ich finde die Äußerung hochinteressant und es zeigt halt ein bisschen ein Problem des Handballs ja auf. Denn jetzt ist es natürlich hier so, hier kann man einfach einen Fakt entscheiden. Der Spieler, in dem Fall Noah Bayer, betritt den Kreis und dann kommt es halt zum Kontakt mit dem in die Lücke stoßenden Spieler. So, in dem Moment, wo man halt sieht, der Fuß ist im Kreis, da finde ich, naja, das ist schon relativ klar, dann kann man das halt so entscheiden. Also einmal ist ja der Fakt ziemlich einfach dann zu überprüfen. Aber es ist richtig, in jeder Szene zuvor, wo das dann eben der Fall gewesen wäre, hätten sie sich das ja wahrscheinlich nicht angeguckt, sondern sie hätten halt einfach dann entweder 7 Meter entschieden oder halt reingepfiffen oder halt nichts, halt wie auch immer, oder Freiwurf, was auch immer halt in Frage kam in dem Moment. Ich glaube, Freiwurf wäre ja noch, also dass nichts war, ist ja unwahrscheinlich. Aber man hätte halt nicht auf 7 Meter halt entscheiden müssen, wenn nur Bayer jetzt nicht im Kreis gestanden hätte. So, und das ist aus meiner Sicht auf jeden Fall korrekt. Und was ist jetzt dafür die Lösung? Um es wirklich fair zu haben, könntest du ja nur jemanden in den Keller setzen, der guckt und dann auf den Knopf drückt. Das wird natürlich ein richtiges Chaos ergeben. Wenn du das jetzt, stell dir das mal in jeder Spielszene vor, dann pfeifen die zum Beispiel, theoretisch gesehen, pfeifen die einen Stürmerfoul. Dann läuft die eine Mannschaft schon in TG und dann drückt einer auf den Knopf und sagt, ja, Moment mal, der stand aber im Kreis und dann pfeifen die einen 7 Meter. Also was für ein Chaos. Dann würde ja keiner den Handball dauerhaft ernst nehmen oder genießen. Das würde ja häufig in einem Spiel vorkommen. Ich habe keine klare Meinung dazu, was das Beste ist. Also mich erinnern die letzten 30 Sekunden im Handball irgendwie so ein bisschen an die finalen Minuten im Football, wo dann ja jede Aktion kontrolliert wird, also extern auf dem Monitor. Da gibt es ja keine Coaches Challenge mehr, das haben wir im Handball ja gar nicht, aber im Football gibt es das ja die ganze Zeit vorher. Aber auf die letzten Minuten und eine Verlängerung, glaube ich, da gucken die sich ja jedes Play an, ob es korrekt war, automatisch. Nicht von den Chiris auf dem Feld, sondern eben in so einem, ich weiß gar nicht, wo es im Football ist, irgendwo extern mit 1000 Monitoren. Daran erinnern mich die letzten 30 Sekunden im Handball. Da möchte man wirklich ganz sicher gehen, dass man die korrekte Entscheidung trifft. Nur, ja, ist es da jetzt wichtiger als in anderen Momenten? Darüber muss man halt einfach diskutieren. Will man es wirklich nur da haben, dann dieses, in dem Fall ja dann auch zäh, oh, jetzt, oh, da sind wir uns nicht ganz sicher, da gehen wir mal lieber raus. Letztendlich, das Argument für die Schiedsrichter, da rauszugehen, verstehe ich auch. Die wollen nicht, dass das Spiel aufgrund einer Fehlentscheidung dann den falschen Verlauf nimmt, weil es ist ja nun wichtig, wenn sie da jetzt sagen, okay, ist nur Freiwurf, höchstwahrscheinlich geht es nicht in 7 Meter werfen, der jetzt hier jubelt. Und dann gucken sich hinterher dann auf deinen die Bilder an und dann sagt Stefan Kretschmer, ja, wieso pfeifen denen da nicht 7 Meter, denn nur aber er steht doch einen halben Meter im Kreis oder einen Fuß, keine Ahnung, ne, was es jetzt war. Dann denken die natürlich auch, wir haben jetzt hier das Spiel dann quasi mitentschieden, weil wir eben nicht nachgeguckt haben. Also was tun? Wenn man die Möglichkeit des Nachguckens hat, kann ich nachvollziehen, dass die Schiedsrichter gerade dann in dieser Endphase, wenn es eng ist, dass sie sich dann lieber vergewissern. Und wenn man das aber nicht will, man kann jetzt nicht erwarten von den Schiris, nee, dann geht nicht raus. Also da ist meine Meinung dann schon klar. Also wenn sie sich da auf den letzten Spot speziell nicht sicher sind, dann sollen sie rausgehen und es sich angucken. Dafür ist der Videobeweis dann ja auch gemacht. So, also wäre die Alternative nur, das nicht zu tun, den Videobeweis in dieser Form im Handball abzuschaffen und zu sagen, wir bleiben bei Torlinientechnik. Also das ist ja optimal. Ob Ball hinter der Linie, ja oder nein, dass du das nachsiehst, wenn du da Zweifel hast, da gucken die auch in Minute 1 nach, wenn sie da unsicher sind. Also dass man da einen Videobeweis macht, das finde ich sehr richtig oder Zeit abgelaufen oder sowas. Ich finde, das ist total unstrittig, aber bei so weichen Dingen, die halt mal nachgesehen werden, in Minute 59 nachgesehen werden, in Minute 60, aber in Minute 5 halt nicht. Da kann man drüber diskutieren, ob man es halt überhaupt braucht. Der Handball würde sich dann auch der Kritik aussetzen, eben einen Fortschritt wieder zurückzunehmen. Das ist auch sehr, sehr schwierig. Also ein komplexes Thema, über das man sehr lange diskutieren kann. Und ich habe da tatsächlich kein klares Verhältnis zu.
Man merkt ja alleine an der Länge deiner Antwort, dass man da noch stundenlang drüber diskutieren könnte. Aber wir wollen zum Sportlichen zurückkehren. Vielleicht haben wir demnächst mal die Möglichkeit, an dieser Stelle irgendwie nochmal genauer darüber zu reden. Aber ich möchte nochmal über das Finale sprechen. Logischerweise haben wir bislang noch kein Wort drüber verloren. Aber mein Titel für diese Ausgabe ist, Füchse Berlin werden souverän deutscher Pokalsieger. Kann man es so stehen lassen?
Ja, natürlich. Die Füchse waren das beste Team an dem Wochenende. Sie haben relativ souverän Lemgo geschlagen, sehr souverän an den BRC geschlagen, haben den BRC phasenweise wirklich überrollt mit ihrem Tempo, richtig platt gemacht. Also manchmal hat der BRC sich lange für ein Tor gekämpft und dann kommt sofort der Apparatgitzel und zieht mit einem Apfelzahn an allem vorbei, was da möglich ist und trifft wieder. Ich glaube schon, dass es auch zermürbend war für den BRC, weil man eben nicht diesen Zugriff hatte in der Abwehr, weil man dann auch nicht diesen, ist es ein Rückzugsproblem oder ist Berlin dann einfach so gut? Lassen wir mal offen, aber man konnte das Tempospiel dann ja auch nicht wirklich unterbinden. Und man kam halt nie so rein gegen Magdeburg, in diesen puren Kampf, in die pure Intensität. Und wenn du dann merkst, kurz vor der Pause eigentlich geht das Spiel ja dahin. Bis dahin war es ja eng. Also 25 Minuten war es noch sehr eng. Und dann setzt sich Berlin auf 5 Tore ab. Da ist dann vielleicht nochmal direkt nach der Halbzeit Haupt oder Top. Da hat man nochmal alles versucht und dann merkt man, das klappt nicht. Und ich glaube, dann ist dann von einer Mannschaft, die am Tag davor wirklich alles gegeben hat, dann merkst du wahrscheinlich auch, dass du müde bist. Und dann ist es halt eine klare Niederlage gegen ein klar besseres Team. Also Füchse, hochverdient Pokalsieger.
Mit einem Lasse Andersson, der in dieser Form nur sehr, sehr schwer bis gar nicht zu ersetzen sein wird, weil ja Simon Pitlick erst 2027 zu den Füchsen geht. Jetzt gibt's natürlich Diskussionen, weil der neue Verein von Lasse Andersson, Høje Elite, der befindet sich in Dänemark in den Relegationsspielen. Also der könnte eventuell absteigen in die zweite Liga. Und dann hätte Lasse Andersson ein Problem, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der zweiten Liga spielen möchte. Und ganz andere Leute da hätten wahrscheinlich auch ein Problem, weil niemand damit gerechnet hat. Aber das soll nicht unser Thema sein. Jetzt hat man gelesen, ja, vielleicht möchten die Füchse ihn dann doch noch ein Jahr halten in Berlin. Ich glaube, das wäre die allerbeste Lösung für alle Beteiligten, also zumindest für die Füchse und für Lasse Andersson. Die halten jetzt aktuell alle nationalen Titel. Sie sind amtierender Meister, amtierender Pokalsieger und amtierender Supercup-Sieger. Also Hut ab vor dem, was sie da geschaffen haben in den letzten Jahr jetzt 20 Jahren unter Geschäftsführer Bob Hanning. Das ist äußerst bemerkenswert. Ist das aktuell die beste deutsche Mannschaft oder ist es der SC Magdeburg, der in ein paar Wochen dann souverän deutscher Meister wird?
Naja, vor einem Monat hätte man ja auf jeden Fall noch gesagt, der SC Magdeburg ist gerade das beste Team. So ein bisschen geht es ja immer hin und her. Jetzt aktuell ist mein Gefühl, die Füchse sind die stärkste Mannschaft. Ich bin auch nicht sicher, ob sie in dieser Bundesliga-Saison nochmal Punkte abgeben. Und das war jetzt natürlich auch ein granatenstarker Auftritt beim Final Four. Also ja, vielleicht sind sie jetzt wirklich das beste Team, gerade weil Magdeburg ja offensichtlich so ein bisschen jetzt strauchelt. Aber wer weiß, das ist ja wirklich schnelllebig. Es kann ganz schnell in die andere Richtung gehen. Und von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Kampf um die deutsche Meisterschaft mal spannend wird. Also so sehr wird Magdeburg jetzt nicht patzen. Da werden sie schon noch die Kurve kriegen und die nötigen Punkte holen, um Meister zu werden. Aber dass die Füchse Zweiter werden, na, da bin ich fast von überzeugt.
Was uns wieder zum Bergischen HC führt. Denn das würde bedeuten, dass der Verein zum ersten Mal in seiner Historie, ich habe es ja eben angesprochen, international mit dabei wäre. Jetzt sollten wir bei aller Euphorie, die gerade im Bergischen Land handballtechnisch herrscht, nicht vergessen, dass die erst noch mal den Klassenerhalt perfekt machen müssen. Und dass im Sommer einige sehr wichtige Spieler den Verein verlassen. Eloy Morante Maldonado, Aaron Sesing, Noah Bayer. Das sind wichtige Stützen dieses Teams. Die sind ab Sommer alle weg. Und bei aller Freude, die man hätte, Spiele international auszutragen, dieser Kader ist dazu eigentlich nicht in der Lage. Aber meine Güte, Tom, wenn man die Gelegenheit hat, dann muss man das auch machen.
Also es wäre für den BHC natürlich, also mal mindestens cool, zum ersten Mal in seiner Historie europäisch zu spielen. Womit man ja nun auch überhaupt nicht gerechnet hat. Es hatte sich mal angedeutet vor 8 Jahren inzwischen, glaube ich, ist es her. Da war der BHC mal in der Liga drauf und dran, Sechster zu werden. Und das hätte damals ja auch gereicht. Er ist dann am Ende knapp Siebter geworden. Also da konnte man schon mal so ein bisschen damit liebäugeln. Aber jetzt, es ist schon noch eine andere Situation. Also klar hat der BHC damals überperformt, aber man hatte nicht das Gefühl, sie werden in der nächsten Saison Probleme kriegen können, die Klasse zu halten. Jetzt ist es natürlich schon so, jetzt im Abstiegskampf und aus meiner Sicht spricht vieles dafür, dass sie nächste Saison wieder im Abstiegskampf sein werden. Und dann kommt jetzt so völlig unverhofft das europäische Startrecht dazu. Ich glaube, da werden die Spieler schon Spaß dran haben und wollen das dann auch tun. Und da werden auch Fans Spaß dran haben und wollen das dann auch machen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man das ausschlägt. Aber es ist schon natürlich ein bisschen so, dass wenn man dann international spielt, diese dann ja doch höhere Belastung, die einfach da ist, die Chance ist ja sogar da, dass man dann auch ein bisschen weiterkommt. Ich will jetzt nicht sagen, dass man im europäischen Wettbewerb gewinnen kann oder sowas. Das ist ja wohl auch so, dass da Champions League Teams dann ab nächster Saison auch eingreifen können. Die schlechteren Champions League Teams, korrigiere mich eben, Sascha, ist so, ne?
Ja, das ist so, korrekt.
Ja, man wird ja dann wahrscheinlich nicht um den Titel am Ende mitspielen, aber man kann ja doch eine Weile dabei sein. Und das ist natürlich schon eine hohe Belastung. Und da muss man natürlich gucken, dass man das irgendwie gesteuert bekommt, ne? Weil der absolute Fokus wird ja nächste Saison darauf liegen, dass man unbedingt die Liga halten muss. Und wenn man dann so Phasen hat, wo man einfach häufiger spielt als dann die direkte Konkurrenz, die auch um den Klassenerhalt kämpft, also aus meiner Sicht braucht man dann schon noch einen breiter aufgestellten Kader, um ein bisschen mehr rotieren zu können. Das kann dann sonst schon eng werden, ne? Also man hat ja nichts davon, europäisch zu spielen. und dann am Ende aber abzusteigen. Das will ja nun auch keiner. Also einen großen Europa-Run, wo man dann am Ende einen sehr achtbaren Erfolg vielleicht da sogar landen kann. Am Ende ist man aber auch nur ausgeschieden, in Anführungszeichen, höchstwahrscheinlich. Und dann würde man absteigen. Das wäre ja dann schon der Super-GAU. Und den gilt es natürlich dann schon zu vermeiden. Also es ist auf jeden Fall eine große Herausforderung. Da gehe ich mit.
Da wären die paar Euro, die man jetzt nach einem Vergleich, der geschlossen wurde, mit dem ehemaligen Trainer Jamal Naji, ganz gut gewesen. Ja, also diese paar Euro hätte man gerne in der eigenen Kasse gehabt, um dann vielleicht nochmal einen Spieler zu verpflichten. Jetzt gab es natürlich auch eine Prämie für das Erreichen des DHB-Pokalfinals. Man ist im Wettbewerb deutlich weiter in der kommenden Saison. Also man braucht nur 2 Siege, um wieder nach Köln zu kommen. Das ist ja dann auch ein bisschen kurios. Man tritt dann aber ja als Bundesligist an. In der aktuellen Auslosung war man immer Zweitligist, konnte also nie auswärts spielen. Das hatte auch Vorteil, es gab ja Heimsiege gegen die Recken und gegen Melsungen, zuvor noch andere Siege, bis man dann nach Köln gekommen ist. Also der BHC hatte Vorteile und mit diesem Kader in der neuen Saison, tue ich mich schwer, halte ich die Doppelbelastung für quasi unmöglich, also dass man die stemmen kann. Deswegen muss man sich gut überlegen, wen man noch dazu holt. Sie werden aus meiner Sicht 2 zusätzliche Spieler benötigen, weil es wird automatisch mehr Verletzungen geben. Das ist ja ganz logisch. Das Gute ist natürlich, dass die Spieler, also teilweise wohnen sie ja noch in Solingen oder Wuppertal oder wo auch immer, einige werden jetzt nach Rade vom Wald ziehen, weil der BHC ab dem Sommer dort trainieren wird, ab dem 1. August. Das ist ja auch eine sehr spezielle Geschichte. Aber du kannst von Düsseldorf fliegen, du kannst von Köln fliegen, du kannst zur Not von Dortmund fliegen. Also sie haben sehr angenehme Reisen international, mehr oder weniger, egal wo es hingeht. Aber ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen werden. Erstmal müssen sie nochmal die Klasse halten. Aber kannst du dir vorstellen, dass auch nach diesem Auftritt, vor allem am Samstag, da noch irgendwelche Restzweifel bestehen? Ich meine, das nächste Spiel steht in Wetzlar an. Da kann man, ich will nicht sagen, den Klassenerhalt schon fix machen, aber mehr oder weniger ist es so.
Ja, also wenn man in Wetzlar gewinnt, dann ist das Gefühl natürlich einfach da. Jetzt habe ich ein paar Tage nicht auf die Tabelle geguckt und habe den genauen Abstand vergessen. Aber mein Tipp ist jetzt, man hat momentan 4 Punkte Vorsprung auf Wetzlar, wenn es nicht sogar 5 sind. Aber 4 sollten es sein. Und dann wären es ja dann 6 bzw. 7 Punkte. Und man hätte halt dieses direkte Duell halt erledigt. Ja, natürlich, feiern kann man dann noch nicht, aber dann ist man schon in einer sehr komfortablen Situation. Nur umgedreht gedacht ist es ja auch so, mal angenommen, man performt jetzt in Wetzlar nicht und verliert, dann wird es ja schon wieder richtig eng, speziell wenn dann andere Mannschaften auch noch anfangen, irgendwas zu holen. Also ich rechne ja die ganze Zeit damit, dass Leipzig mal irgendwann so ein bisschen aus der Höhle kommt. Und immer wenn ich das glaube, dann kassieren die wieder so eine Niederlage, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe, oder einen Punktverlust, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Von daher, wer weiß, vielleicht passiert es auch nie und sie bleiben tatsächlich unten. Aber man kann ja auch, selbst wenn Leipzig käme, auch Minden hinter sich lassen. Aber auch die, wenn die dann plötzlich Punkte holen, dann ist es da auch wieder ganz eng. Also der Klassenerhalt ist tatsächlich längst nicht entschieden. Aber der BRC hat natürlich, das ist ja klar, wenn man auf die Tabelle sieht, die besten Karten von diesen 4 Mannschaften. Also am besten gewinnst du einfach die direkten Duelle in Minden und in Wetzlar, dann wird es keine Zweifel mehr geben. Und ansonsten, wenn du das nicht tust, dann hast du auch noch ganz gute Möglichkeiten, sicher zu Hause, musst du mir jetzt sagen, aber definitiv kommt Hannover noch zum BRC, auch relativ zeitnah. Das ist natürlich auch ein Spiel, in dem man sich Hoffnung machen kann, Punkte zu holen. Also so einen ganz großen Gegner, da kommt noch der THW Kiel, aber gegen die richtig großen Brocken hat der BRC halt auch schon gespielt sonst.
Sie spielen vor allem zu Hause gegen Hannover. Wenn Hannover am Dienstag zuvor das Hinspiel im Viertelfinale der European League absolviert und ein paar Tage danach am Dienstag dann das Rückspiel. Also ich glaube, der Fokus der Recken liegt nicht auf dem Spiel gegen den Bergischen AC, was nicht heißt, dass sie es nicht gewinnen werden. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich dann relativ groß, dass man sagt, okay, das juckt uns nicht besonders, weil das, was wir in dieser Saison noch erreichen können, ist das Final Four in der European League und darauf legen wir dann die ganze Konzentration. Es sind übrigens 4 Punkte Differenz, gefühlt aber 5, weil die Tordifferenz deutlich für den BHC spricht, ungefähr 30 Treffer besser. Also von daher sind sie, was das angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Wir müssen das Wochenende nochmal final bewerten. Du bist ja jetzt alles andere als jedes Jahr bei diesem Final Four. Sehr, sehr selten sogar. Ich glaube, du bist noch nie beim Champions League Final Four gewesen. Das ist natürlich eine Schande. Da solltest du auf jeden Fall mal vorbeischauen. Für die halbe Stunde Anfahrt kannst du dir schon Zeit nehmen. Aber trotzdem, was ist hängen geblieben aus deiner Sicht von diesem Final Four?
Ja, also natürlich dieses absolut epische Spiel, da muss ich dann auch Frank Bohmann recht geben, das war ein episches Halbfinale, über das wird man, also die Beteiligten werden da in 30 Jahren noch drüber sprechen, also es ist unwahrscheinlich, dass, also für die meisten Spieler vom BSC speziell, ist es unwahrscheinlich, dass sie nochmal so ein Spiel erleben werden. Ein paar werden es. Garantiert, da gehe ich von aus, wenn sie bei größeren Vereinen mal landen und dann vielleicht häufiger eine Gelegenheit haben, so ein Spiel zu spielen, was dann theoretisch in 7-Meter-Werfen gehen kann und hochdramatisch wird. Aber für einige Spieler wird es doch eine absolute Ausnahme bleiben. Das war Wahnsinn und das werde ich nicht vergessen, wie Noah Bayer das Ding reinwirft. Wie ergreifend das war, was für Emotionen die Spieler da hatten, dann auch nachher noch. Und das werde ich nicht vergessen. Das ist für mich definitiv der Moment. Und außerdem nehme ich mit, dass dieses ganze Final Four-Ding, wenn man ja sieht in der Hinleitung, da muss man ja manchmal, also bei manchen Vereinen habe ich das Gefühl, naja, ist schön, wenn man im Pokal weiterkommt, aber so wichtig ist das ja jetzt auch nicht. Und teilweise sieht man das ja auch an den Zuschauerzahlen. Also da wird ja teilweise in kleineren Hallen dann eben gespielt, weil der Pokal dann ja doch in der Herleitung zum Final Four, im Viertelfinale würde ich sagen nicht, da ist erst die letzte Stufe, aber schon noch im Achtelfinale auch und vor allem dann in der zweiten Runde, das läuft halt so nebenher. Wenn man weiterkommt, schön, wenn nicht, geht eben auch keine Welt unter. Und wenn du dann siehst, worin das dann kulminiert, dieses Final Four, ausverkaufte Hütte, fast 20.000 Zuschauer in der Lanxess Arena, wie beeindruckend das ist mit diesen Fanecken. Das ist wirklich ein grandioses Event. Und wie groß dann, also was da Großes rauskommt, was vorher gefühlt so viel kleiner ist, das finde ich total beeindruckend. Das hat mich schon vor 10 Jahren in Hamburg beeindruckt. Und jetzt noch ein Tick mehr. Köln hat so einen gewissen Mythos auch auf mich, und das sage ich jetzt nicht, also die Lanxess Arena, das ist für mich halt die Halle in Deutschland. Und ich glaube nicht, dass ich das sage, weil ich hier aus der Nähe jetzt komme, dass eine halbe, ja, manchmal auch eine Dreiviertelstunde Fahrt ist, aber nicht weit weg ist. Das kommt hinzu. Und dann jetzt noch dieser Glasboden, der da jetzt eingesetzt wurde, den fand ich wirklich spektakulär. Also da hieß es ja, das ist toll für die Leute, die in der Halle sind. Ja, es ist bestimmt cool für die Leute, die in der Halle sind. Aber es ist ja auch fürs Fernsehen, wenn man das sieht. Das ist ja Wahnsinn, was man damit alles machen kann. Das ist ja jetzt noch nicht passiert. Aber ich glaube, im Basketball, da werden da teilweise sogar Statistiken dann einfach eingeblendet auf dem Spielfeld. Also wie cool kann man eigentlich sein? Also so ein Boden würde mir in der Wuppertaler Unihalle schon richtig Spaß machen, muss ich dir sagen.
Ich kann dir was sagen, Tom. Den wird es in der Wuppertaler Unihalle nie geben. Es wäre wirklich spektakulär. Vielleicht können sie da erst eine Ecke ausbauen, damit man mal im TV das komplette Spielfeld sehen kann. Da könnte man mal mit anfangen. Aber dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Spielt denn dann der BHC seine Europapokalspiele in der Klingenhalle? Das ist die einzig richtige Halle aus ganz, ganz vielen Gründen, um die Spiele auszutragen.
Ich will das Klingenhallen-Thema jetzt bitte nicht aufmachen. Weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, Sascha, ich habe mich mit dieser European League noch kein Stück beschäftigt. Ich weiß nicht mal, was da für Gegner kommen können. Ja. Und von daher, es ist mir egal, wo das gespielt wird. Aber ich fände es wirklich toll, wenn es denn wirklich gespielt wird. Mal unabhängig. Also das ist halt für mich interessant ja auch. Es ist aber was ganz anderes. BHC spielt international. Das würde ich schon gerne erleben, auch wenn diese Doppelbelastungsgeschichte ist. Ja, es wäre ein cooles Erlebnis. Und wo es dann ist, naja. Ja, also wenn die Klingenhalle ihr Comeback gibt, ja, nett wär's, ne? Aber das funktioniert ja auch in der Unihalle. Ich glaube, das würde ja in jeder Halle funktionieren, auch in der Bezirksspielhalle Elektrikhalle Düsseldorf. Also alles, wo man so ein bisschen Publikum reinkriegt, funktioniert ja in der European League noch. Hast du mir zumindest gesagt, ich habe es nicht kontrolliert.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Von daher wirf nochmal einen Blick auf die genauen Zahlen. Aber ich wünsche mir ein Los, ja, Bergischer HC gegen Pellister Bitola. Das wäre ein super Ding. Also da kann ich dir sagen, da musst du die Auswärtsreise dann auf jeden Fall mitmachen. Und tatsächlich ist es so, in Mazedonien sieht es danach aus, als würde der Meister nicht erneut aus Bitola kommen, also nicht in der Champions League spielen. Da muss man natürlich gucken, wie viele Startplätze bekommen sie dann. Was macht die EHF genau in der Verteilung? Auch das ist alles noch nicht so sicher. Und übrigens, wo wir gerade ganz, 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 ganz kurz bei internationalem Handball sind, die Viertelfinal-Hinspiele in der Champions League bei den Frauen wurden ausgetragen und bis auf das Duell Gjør gegen Odense, da hat Gjør nämlich mit 8 Toren in Dänemark gewonnen, sind die Dinger so knapp, wie sie nur irgendwie sein können. Brest hat mit einem in Bistrica gewonnen, Esbjerg hat zu Hause mit einem gegen Chesimé gewonnen und FTC gegen Metz ist unentschieden ausgegangen im Hinspiel. Also das wird eine super spannende Nummer dann in einer Woche. Tom, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war's für diese Woche von Kreisab. Und falls ihr denkt, ja, selbst mit solchen Gästen wie Thomas Rademacher ist es mir wert, dieses Format zu unterstützen, dann könnt ihr gerne vorbeischauen auf patreon.com/kreisab oder ihr schaut einfach in die Shownotes dieser Sendung. Da bekommt ihr auch einen Link zu PayPal und schaut vorbei auf Facebook, Twitter, YouTube und vor allem auch auf Instagram. Habt eine gute Woche und bis zur nächsten Folge. Tschüss.